Deutschlandfunk.
In Deutschland alles aufgeben, um in der Ukraine zu helfen. Marc hat's gemacht.
Als ich damals die Bilder in Mariupol gesehen habe von der Geburtsklinik, die da bombardiert wurde, von der blutüberströmten Mama, die auf der Trage lag, das hat mich einfach sehr berührt. Und für mich war klar, dass ich mehr tun möchte, als vielleicht andere Menschen tun können.
Er ist Rettungssanitäter und von Essen nach Kiew gezogen. Der Juli war der tödlichste Monat für die Menschen in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs auf das gesamte Land.
Am vergangenen Angriff war es so, dass Russland wirklich direkt Raketen geschickt hat und die Abwehrquote der Ukraine bei 0% lag. Keine einzige abgewehrte Rakete.
Warum Putins Krieg gerade tödlicher wird und wie Marc aus Essen trotz der Angriffe ukrainischen Kindern hilft, das hört ihr bei uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hi. Ein Thema mit einer persönlichen Perspektive. Das gibt's jeden Wochentag hier bei Unboxing News. Es ist Freitag, der 7. August 2026. Ballistische Raketen, die Russland abfeuert, treffen die Ukraine so heftig wie noch nie.
Die Einschläge kommen schnell und immer wieder ohne Vorwarnung. Manchmal denke ich, das sind meine letzten Momente. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in nur 2,5 Wochen 170 Menschen getötet. Das ist eine Gräueltat. Russland nutzt die Lücke, feuert gezielt ballistische Raketen auf ukrainische Städte.
Aber auch Drohnen nutzt das russische Militär immer aggressiver. Es kursiert gerade ein Video von einem ukrainischen Gemüsehändler, der von einer Drohne verfolgt wird. Sie hat's auf ihn abgesehen, folgt ihm, als er wegrennt. Dann explodiert sie neben ihm. Behörden sagen, er wurde verletzt. Es ist ein Video aus Cherson im Süden der Ukraine. Genau dort arbeitet Marc. Er evakuiert schwerkranke Kinder und gibt auch Kurse. Darin bringt er Kindern und Jugendlichen bei, wie sie Kriegsverletzungen versorgen.
Mein Name ist Marc Friedrich, ich bin 47 Jahre alt und ich habe im Jahr 2023 Ambulance for Kids gegründet, bin aber bereits seit 2022 immer wieder in der Ukraine gewesen und dort auch in der Ukraine-Hilfe letztendlich tätig gewesen, insbesondere eben im Bereich medizinische Evakuierungstransporte.
Marc sagt,
ich glaube, dass ich meine Bestimmung darin gefunden habe, eben den Kindern hier vor Ort zu helfen.
Maria ist 16 Jahre alt und hat an Marcs Kurs teilgenommen.
Bei uns fliegen Drohnen, Bomben werden auf Menschen abgeworfen. Wir müssen lernen, erste Hilfe zu leisten.
Immer wieder fährt Marc aber zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her. Er begleitet die Krankentransporte ins Ruhrgebiet. Marc, wo erwischen wir dich denn jetzt gerade?
Jetzt gerade erreicht ihr mich in Essen, in meiner Heimat, weil wir ein kleines Baby von Lviv nach Essen in die Uniklinik transportiert haben. Das Baby hat einen schweren angeborenen Defekt eines Gefäßstammes im Gehirn und konnte in der Ukraine aufgrund fehlender Spezialisten nicht behandelt werden. Deshalb haben wir es nach Essen transportiert, wo die Uniklinik eines der führenden Spezialzentren dafür ist in ganz Europa.
Was war das für dich eigentlich für ein Moment, wo du gemerkt hast, dass du nicht mehr in Deutschland sein kannst und zugucken kannst, was in der Ukraine passiert? Also wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist?
Ich habe begonnen mit einem Hilfsgütertransport im März 2022, also direkt nach Kriegsbeginn, und habe dann zusammen mit der Deutschen Flugambulanz die sogenannte Luftbrücke geholfen mit aufzubauen. Wir sind mit fliegenden Intensivstationen an die polnische Grenze geflogen, polnisch-ukrainische Grenze, und haben dort die Kinder entgegengenommen. Dadurch wiederum sind Kontakte in die Ukraine entstanden. Dann war ich irgendwann in der Ukraine und dann habe ich mich dazu entschieden, Ambulance for Kids zu gründen. Ja, ich hatte vorher einen sehr sicheren Beruf. Ich war Abteilungsleiter und stellvertretender Amtsleiter bei der Feuerwehr in Wülfrath. Diesen Beruf musste ich dafür letztendlich aufgeben, weil es war zeitlich in keinster Weise miteinander vereinbar.
Wie hast du das abgewägt? Ich stelle mir das total krass vor, dann zu sagen, okay, ich gebe meinen sicheren Job auf und ich mache jetzt was, was wirklich ja auch unsicher ist.
Ja, es war schwierig, aber für mich war Wegsehen keine Option. Und als ich damals die Bilder in Mariupol gesehen habe von der Geburtsklinik, die da bombardiert wurde, von von der blutüberströmten Mama, die auf der Trage lag, das war für mich mit ein Grund. Das war wieder einmal ein Kriegsverbrechen und solche Kriegsverbrechen werden annähernd täglich begangen. Und das hat mich einfach sehr berührt. Und für mich war klar, dass ich mehr tun möchte, als vielleicht andere Menschen tun können.
Du hast ja wirklich verschiedenste Einsätze, auch echt nah der Front. Nimm uns doch bitte mal in einen mit, der dir da wirklich so im Kopf geblieben ist, an den du immer wieder zurückdenkst.
Ja, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, wenn wir mal von der Front ausgehen. Wir waren in Donetsk Oblast, also in einer Oblast, die zu, ich glaube, mittlerweile 80% besetzt ist oder 70-80%, und sollten eine Familie mit einem Kind dort abholen. Und wir hatten gerade unseren Drohnenscanner neu. Der Drohnenscanner ist ein Gerät, mit dem können wir das Videosignal von sogenannten FPV-Drohnen, First-Person-View-Drohnen, empfangen oder abfangen und sehen quasi das, was die Drohne sieht. Das Problem ist, dass unser Scanner noch nicht richtig eingestellt war und der bei jedem Funksignal, was wir empfangen haben, gepiept hat und man dann halt irgendwann nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit dem Gerät gespendet hat. Und während wir gerade draußen waren, das Auto packen, kam der kleine 8-jährige Junge zu uns angerannt und schrie ganz laut: Drohne, 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 Drohne. Und wir sind dann alle schnell ins Haus gestürmt, haben die Türen und Fenster geschlossen, dass die Drohne nicht reinkam oder nicht reinkommen konnte. Und Gott sei Dank ist die Drohne dann am Ende auch weitergeflogen. Aber wir haben sie tatsächlich erst wahrgenommen, als der Kleine rauskam, geschrien hat und ich dann natürlich im selben Moment auch das Geräusch dieser FPV-Drohne gehört habe. Mhm. Und das war schon eine sehr, sehr kritische Situation. Ich habe einige kritische Situationen erlebt, aber die ist mir jetzt, weil es auch noch nicht so lange her ist, besonders in Erinnerung geblieben, weil uns hat eben der 8-jährige Junge darauf hingewiesen. Ja, das ist diese Kuriosität in diesem Krieg, dass uns Kinder sagen können, was gerade passiert. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist unglaublich.
Mhm. Ja, wir sehen hier so Videos wie das von diesem Gemüsehändler, wo man in Cherson sieht, wie so eine Drohne um ihn herum schwirrt. Du hast ja auch von so einer Human Safari gesprochen. Was heißt das für die Leute, die in der Ukraine leben? Was heißt das auch für dich, für deine Arbeit, wenn du weißt, dass sowas passiert?
Naja, für uns heißt das erstmal, dass wir jederzeit von so einer FPV-Drohne ins Visier genommen werden können. Also wenn diese Drohnen-Operator das sehen, dass wir uns da bewegen, dann sind wir automatisch für die ein Ziel. Das ist völlig egal, ob wir gekennzeichnet sind als humanitäre Hilfe oder nicht. Die Russen gehen ganz gezielt sogar auf solche Fahrzeuge oder Menschen drauf. Human-Safari bedeutet, naja, das ist nichts anderes als eine Menschenjagd. Die russischen Drohnen-Operator suchen sich gezielt Zivilisten aus, jagen die mit ihrer Drohne. Das ist wirklich wie eine Jagd, so muss man sich das vorstellen. Und versuchen die dann mit der Drohne, ja, mindestens schwer zu verletzen oder sogar zu töten. Und wir sprechen hier von Zivilisten, von reinen Zivilisten, wie man auch in diesem Video ja gesehen hat. Das war ein Marktverkäufer, der einen Gemüsestand auf einem Markt hatte. Und wir waren an dieser Stelle vor wenigen Tagen noch.
Wie ist das für dich? Ich stelle mir das wahnsinnig, wahnsinnig angsteinflößend vor. Und ich weiß nicht, hast du da nicht mal manchmal so Momente, wo du denkst, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch weitermachen kann?
Angst ist grundsätzlich immer ein schlechter Berater. Ich bin seit über 30 Jahren natürlich auch Feuerwehrmann. Ich bin Rettungsdienstler und habe mit vielen Situationen zu tun gehabt, wo andere Leute Angst vorhaben. Wir schützen uns so gut es geht. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es natürlich nie. Dessen bin ich mir auch voll bewusst. Trotzdem muss es ja Menschen geben, die eine solche Arbeit machen, wie wir das machen.
Marc setzt sich aber auch dafür ein, dass UkrainerInnen sich noch besser selbst helfen können. Wie er Kinder schult, Verletzungen zu versorgen, erzählt er gleich noch. Um all die Angriffe abzuwehren, bittet der ukrainische Präsident Zelensky gerade verzweifelt um Patriot-Abwehrraketen.
Antiballistische Raketen sollen Menschen schützen und nicht in Lagern herumliegen. Jeder Tag, an dem diese wichtige Hilfe ausbleibt, bietet Russland die Möglichkeit, unsere Menschen zu töten.
Die USA und Europa wüssten, was die Ukraine braucht, ergänzt er. Das Problem? Die ballistischen Raketen, die Russland abfeuert, sind sehr schwer abzufangen. Sie steigen hoch in die Luft und fallen dann mit enormer Geschwindigkeit auf ihr Ziel. Patriot-Systeme sind bekannt dafür, dagegen anzukommen. Mein Kollege in der Ukraine bekommt gerade selbst hautnah mit, was es heißt, wenn russische Raketen nicht abgefangen werden.
Ich bin Tilko Gleskin, ich bin gerade hier in Kiew und berichte hier als Korrespondent für die ARD und für die Hörfunkwellen. Und ich finde es ganz interessant, immer zu sehen, wie die Ukraine ein Leben lebt, trotz Krieg, und wie die Menschen nachts auch oft damit beschäftigt sind, dass russische Angriffe stattfinden und dann am nächsten Tag oft ein Aufräumen ist, aber auch ein Klarkommen über das, was eben auch in der Nacht passiert ist.
Tilko, woran merkst du denn, dass die Angriffe mit Raketen und Drohnen gerade besonders heftig sind?
An der Anzahl der Warnungen. Also wir haben so eine Handy-App, die verrät einem nachts, wann russische Angriffe möglicherweise bevorstehen könnten. Und das ist so der Moment, wo ich dann nachts natürlich einfach wach werde, weil die App ein fürchterliches Geräusch abgibt und ich dann oft schnell in den Luftschutzkeller gehe. Und oft ist es dann auch zum Beispiel der nächste Morgen, dass es dann in der Stadt noch nach verbrannt riecht, weil einfach in der näheren Umgebung Gebäude gebrannt haben oder noch immer brennen.
Die Vereinten Nationen sagen ja, der Juli war der tödlichste Monat seit Beginn des Kriegs. Warum sterben denn jetzt gerade vor allem wieder so viele Menschen?
Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass Russland eine andere Taktik anwendet. Das heißt, sie haben vorher viele Drohnen geschickt und dann Raketen, um die Luftverteidigung der Ukraine zu überfordern. Und jetzt ist es so, dass Russland eigentlich direkt Raketen schickt, weil sie eben wissen, dass die Ukraine auch keine Abwehrraketen mehr auf Lager hat. Also am vergangenen Angriff war es so, dass Russland wirklich direkt Raketen geschickt hat und die Abwehrquote der Ukraine bei 0% lag. Keine einzige abgewehrte Rakete.
Das heißt, es hat sich auch wirklich nochmal die Art verändert, wie Russland diesen Krieg führt.
Genau, also der Krieg verändert sich ja ohnehin eigentlich sehr, sehr oft und auch dadurch immer natürlich, dass sich Technologie weiterentwickelt. Also in der Anfangsphase haben Drohnen quasi keine Rolle gespielt. Stattdessen hat man viel mehr zum Beispiel auch auf Panzer setzen müssen oder gesetzt. Und jetzt ist es eben so, dass man eine tödliche Drohne schon für 5.000 Euro kriegt. Und dadurch ist es natürlich viel, viel billiger, Krieg zu führen, viel, viel tödlicher aber auch Krieg zu führen. Und das spüren natürlich die Menschen auch, weil Russland unablässig auch Zivilisten angreift.
Präsident Zelensky fordert ja immer wieder auch Patriot-Systeme. Warum sind die in diesem Moment so entscheidend?
Also die Patriot-Systeme muss man sich so vorstellen als die einzigen Waffen, die diese russischen Hyperschallraketen und die ballistischen Systeme überhaupt verteidigen können. Aber die sind eben leider anscheinend ja auch sehr rar. Also wenig Länder können die oder wollen die an die Ukraine zurzeit liefern. Die Ukraine scheint keine mehr auf Lager zu haben. Und man braucht etwa so 2 bis 3 Interceptor, um eine Rakete aufzuhalten. Das heißt, wenn Russland in einem Monat 100 Raketen auf die Ukraine schickt, braucht man 300 Abwehrraketen. Und das ist natürlich ein enorm hoher Bedarf.
Wir haben eben mit Marc gesprochen, der in der Ukraine hilft, Menschen evakuiert. Und auch der spricht von einer Humansafari in Cherson. Also wir sprechen da von diesen Drohnen, die ganz gezielt Leute jagen. Wie besonders ist denn diese Situation dort und warum sind die Menschen gerade in der Stadt auch so schutzlos?
Wir sprechen nicht mehr so sehr von einem Frontverlauf, sondern wir sprechen mehr davon, dass man eben auch weit hinter den Frontlinien inzwischen durch verschiedene Waffen angreifen kann. Und dieser Fluss in Cherson, das ist der Dnipro-Fluss, der fungiert gerade sozusagen als letzte Grenze. Also auf der einen Seite des Flusses ist noch Ukraine und auf der anderen Seite des Flusses ist von Russland besetzte Ukraine. Und auf der Seite, wo die Russen eben sind, werden immer wieder auch Angriffe auf die ukrainische Seite ausgeübt. Zum Beispiel durch diese sogenannten FPV-Drohnen. FPV, das steht für First Person View. Das heißt einfach, dass die russischen Soldaten auf kleinen Computerbildschirmen sehen können, was sie konkret angreifen. Und sie greifen eben immer wieder auch Zivilisten an. Da spricht man hier in der Ukraine eben von dieser Human Safari, also sozusagen eine Menschensafari, eine Menschenjagd.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, das sind Drohnen, die von Menschen gesteuert werden und nur dieser Fluss trennt die Ukraine von der besetzten Ukraine. Das heißt, ich muss mir vorstellen, dass hinter dem Fluss jemand steht, der diese Drohne steuert und dann auf der anderen Seite des Flusses einen Menschen angreift.
Genau das. Und zwar ganz bewusst. Also die russischen Soldaten, die sehen dann ja natürlich auch einen Unterschied zwischen vielleicht einem Gemüsehändler, irgendwelchen Kindern oder sonstigen Zivilisten oder eben auch Soldaten der Ukraine. Das heißt, sie könnten sich ja bewusst entscheiden, beispielsweise keine Zivilisten anzugreifen, aber in Cherson tun sie das eben genau ganz, ganz oft.
Wenn man hört, dass selbst Kinder erste Hilfe lernen müssen für Schutzverletzungen, würdest du dann sagen, Cherson ist da ein Extremfall, weil Cherson eben so nah an dieser Grenze liegt zwischen den besetzten Gebieten und den nicht besetzten Gebieten? Oder verändert sich der Alltag gerade auch in anderen Teilen der Ukraine so sehr, selbst für Kinder?
Natürlich ist es extrem, wenn Kinder erste Hilfe für Schussverletzungen lernen oder lernen müssen. Aber es zeigt eben auch, dass der Kriegsalltag sich für ganz viele Menschen extrem verändert hat, weil sie eben noch mehr im Fokus der russischen Angriffe stehen und Russland eben unablässig auch immer und überall Zivilisten in seinen Fokus nimmt. Mhm. Und das kann auch hier in Kiew natürlich sinnvoll sein. Auch im Westen der Ukraine kann es sinnvoll sein, wenn Kinder erste Hilfe durchführen können, weil sie eventuell eben die Ersten sind, die Hilfe leisten können. Und dann ist es am Ende egal, wer der Lebensretter ist. Also so haben mir das Kinder auch gesagt, die an diesen Erste-Hilfe-Kursen teilnehmen.
Du bist ja selbst auch immer wieder in der gesamten Ukraine unterwegs. Was hat dich denn so in den vergangenen Wochen wirklich am meisten bewegt oder überrascht in dieser Situation gerade?
Das war jetzt hier in Kiew vor 2 Tagen, knapp vor der Stadt, 5 Kilometer etwa, wurde ein Bahnhof angegriffen, an dem gerade 8 Menschen auf einen Zug gewartet haben. Diese Menschen wurden getötet durch den Raketenangriff aus Russland. Es waren natürlich Zivilisten. Es war eben für mich schockierend zu sehen, als die Bahnstrecke wieder eröffnet wurde, dass ein anderer Zug dort vorbeifuhr und natürlich die Menschen gesehen haben, was dort passiert ist. Natürlich wussten sie es auch vorher schon aus den ukrainischen Medien. Aber es war ganz schlimm für mich zu sehen, diese Gesichter hinter den Scheiben im anderen Zug, vor allem mit einer großen Angst, mit einer Panik, dass eben genauso sie hätten getroffen sein können, wenn sie gerade an dieser Haltestelle, an diesem Bahnhof auf einen Zug gewartet hätten.
Was brauchen die Menschen gerade am meisten? Was würdest du sagen aus deiner Perspektive?
Patriot-Raketen. Das ist alles, was die Menschen hier brauchen. Patriot-Raketen, die den Raketen Russlands nachts trotzen, um die russischen Angriffe einzustellen, um die eben abzufangen.
Rettungssanitäter Mark ist im Moment in seiner Heimatstadt Essen. Er hat das kranke Baby in die Klinik gebracht und sammelt im Moment Spenden für seine Arbeit in der Ukraine. Damit will er neue Kurse für Kinder und Jugendliche anbieten. Was genau vermittelt er in seinen Kursen?
Wir schulen die Kinder oder trainieren die Kinder in sogenannten Stop-the-Bleeding-Maßnahmen. Das ist genau das, was es auch heißt, also stoppt die Blutung. Wir sprechen hier von massiven Blutungsverletzungen oder von Verletzungen mit massiven Blutungen, zum Beispiel bei Amputationsverletzungen, bei Minentraumen, Schussverletzungen, wo wirklich eine massive Blutung rauskommt. Und solche Blutungen können dazu führen, dass der Mensch innerhalb von 2 bis 3 Minuten verstirbt, aufgrund einer, weil er einfach blutet. Und wie man eine solche Blutung stoppt, effektiv stoppt und korrekt stoppt, das ist das, was wir den Kindern beibringen. Mhm. Dazu zählt zum Beispiel auch das sogenannte Wundpacking. Das bedeutet, wir haben eine etwas tiefere Wunde, zum Beispiel eine Schusswunde, wo wir jetzt auch nicht unbedingt mit dem Tourniquet hinkommen an ungünstigen Stellen. Das heißt, wir versuchen die Wunde zu packen mit Material, mit Verbandmaterial und versuchen dadurch einen Druck auf die Arterie oder auf die Gefäße auszuüben, sodass die Blutung zum Stillstand kommt. Das ist nicht ganz ohne und die Kinder müssen diese Wunde auch inspizieren. Das heißt, sie muss einmal kurz abgewischt werden, womit auch immer. Das kann Pullover sein, whatever. Dann müssen die mit dem Finger oder mit den Fingern in diese Wunde reingehen und gucken, ob sie zum Beispiel irgendwo pulsierendes Blut finden, also was mit richtig Druck rauskommt, oder ob sie die Blutung ansonsten auch so lokalisieren können. Und dann muss der Finger genau da drauf gehalten werden und Druck ausüben. Und mit der anderen Hand muss letztendlich das Verbandmaterial eingeführt werden, immer abwechselnd. Ein Finger muss immer in der Wunde bleiben. Das muss man den Kindern natürlich klar machen. Das sind auch Schmerzen. Das darf man alles nicht vergessen.
Ja, wie machst du das einem Kind klar?
Wir sind da tatsächlich sehr ehrlich. Bei Erwachsenen würde ich sogar mit Bildmaterial arbeiten. Das machen wir bei den Kindern nicht, weil wir der Meinung sind, dass die Kinder genug schlimme Dinge in ihrem Leben schon sehen mussten, wahrscheinlich. Mehr, als wir uns vielleicht das selbst vorstellen können. Deswegen arbeiten wir mit Simulationswunden. Die sind aus Silikon. Trotzdem sagen wir den Kindern natürlich, dass das weh tut. Ja, jeder weiß, wenn ich mich irgendwo verletze, das ist immer mit Schmerzen verbunden. Und wir sagen denen natürlich auch, ja, es tut weh, wenn du mit dem Finger da reingehst. Aber in dem Moment, wo du das machen musst, ist dieser Mensch oder vielleicht auch du selbst so schwer verletzt, dass das deine einzige Chance ist, zu überleben.
Wie lange willst du das eigentlich alles weitermachen?
So lange, bis es nicht mehr notwendig ist. Aktuell ist es noch notwendig und wir alle hoffen, dass der Krieg irgendwann mal zu Ende geht. Aber dass der jetzt sehr schnell zu Ende geht, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ gering.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Anna Maibaum, Clara Hofmann und Sky Stephanus. Und jetzt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.